Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüße Jürgen zur Heide. Die Weltklimakonferenz ist beendet und, ja, wenn wir es denn als gute Nachricht bezeichnen wollen, es gibt so etwas wie eine Abschlusserklärung. Allerdings, was da drin steht, da gibt es ganz unterschiedliche Qualitätsmerkmale. Licht und Schatten, Durchbruch und Frust, verpasste Chancen, so geht es nicht weiter. Das sind nur einige wenige Zitate derjenigen, die es wesentlich besser wissen als wir hier. Also, da ist wohl beides drin. Auf der einen Seite ein gewisser Fortschritt, auf der anderen Seite bei den zentralen Fragen, zum Beispiel der Reduktion von CO2, da ist wenig bis nichts passiert. Wir werden Sie zu Beginn der Sendung darüber informieren. Dann Kritik der Wehrbeauftragten in Deutschland, zu wenig Tempo bei der Bundeswehraufrüstung. Und nach dem Istanbuler Terroranschlag die türkische Offensive im Nordirak. Und natürlich das Atomkraftwerk Saporischschja ist schon wieder beschossen worden. Am Ende wie immer natürlich der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Wir beginnen bei der Klimakonferenz. Unser Kollege Georg Ehring hat Wochen jetzt durchgehalten, auch die letzte Nacht. Hier ist sein Abschlussbericht. Bitte schön.
I hear no objections, it's so decided.
Der Hammer fällt, wenn es keine Einwände gegen eine Vorlage gibt. Das ist so Sitte bei UN-Klimakonferenzen. Am frühen Sonntagmorgen gegen 4 war es in Sharm el-Sheikh soweit. Nach einem Tag und einer Nacht Verlängerung entschieden die Delegierten aus knapp 200 Staaten über eine ganze Serie von Beschlüssen. Übermüdet und routiniert, nur bei einem Punkt kam richtig Freude auf. Sitzungspräsident Sameh Shoukry konnte die Entscheidung bestätigen, dass die Weltgemeinschaft einen Fonds für arme Länder zur Bewältigung von Schäden und Verlusten durch die Klimaerwärmung einrichtet. Dieser Schritt verdient sogar das Prädikat historisch. Rund 30 Jahre hatte der Kampf darum gedauert, Harjit Singh vom Climate Action Network.
Yes, I am, and also relieved.
Ja, ich bin glücklich und auch erleichtert, denn dies war ein sehr, sehr langer Kampf. Die reichen Länder haben schließlich doch verstanden, wie sehr es nötig ist, hier zu handeln. Und sie haben auch verstanden, dass wir ein neues System brauchen, um mit neuen Herausforderungen umgehen zu können.
Deal with new challenges.
Es geht potenziell um gewaltige Summen, die gezahlt werden, wenn Überschwemmungen oder Wirbelstürme Länder zerstören, wenn Hitzewellen und Trockenheit Hungersnöte hervorrufen. Und auch Klimafolgen wie der Anstieg des Meeresspiegels könnten zu Zahlungen führen. Dafür muss der Fonds allerdings in rechtliche Formen gebracht und vor allem gefüllt werden. Entwicklungsländer sehen die Industrieländer als Verursacher der Erwärmung in der Pflicht, doch die hatten wegen der unabsehbaren Höhe der Zahlungen lange Widerstand geleistet. Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock äußerte sich erfreut.
Die Weltgemeinschaft schafft gemeinsame Finanzierungsinstrumente, um gezielt den am stärksten von der Klimakrise betroffenen Staaten und vor allen Dingen den Menschen unter die Arme zu greifen. Damit schlagen wir ein neues Kapitel in der Klimapolitik auf.
Dabei stammt die Forderung nach einem separaten Fonds aus dem Kreis der Entwicklungsländer. Die EU hatte sich zu Beginn der Konferenz noch sehr reserviert gezeigt, den Vorschlag dann aber übernommen, was die Konferenz entscheidend voranbrachte. Die Einzelheiten sollen im nächsten Jahr festgelegt werden. Unter anderem geht es darum, ob auch reichere Schwellenländer wie vor allem China Zahlungen leisten. Christoph Balz vom Umwelt- und Entwicklungspolitischen Verband German Watch.
Wenn das nicht positiv gelöst wird, dann werden auch viele der Industrieländer nur sehr begrenzt sich an diesem Fonds beteiligen.
Kaum Fortschritt brachte die Konferenz dagegen bei der Minderung des Ausstoßes von Treibhausgasen. Vor allem Saudi-Arabien, aber auch China blockierte weitgehende Formulierungen mit der Forderung nach dem Ausstieg nicht nur aus der Kohle, sondern auch aus der Verbrennung von Öl und Gas. Franz Timmermans, der Vizepräsident der EU-Kommission, kritisierte dies in einer Rede beim Schlussplenum.
This is the make or break decade.
Dies ist die Dekade, auf die es ankommt. Aber das, was wir jetzt vor uns liegen haben, ist nicht genug für die Menschen und für den Planeten. Es bringt nicht genügend zusätzliche Anstrengungen für die großen Emittenten, um ihre Emissionen schneller und stärker zu senken. Es kann nicht für mehr Zuversicht dafür sorgen, dass wir die Ziele nach dem Pariser Abkommen und aus Glasgow im vergangenen Jahr erreichen. Die klaffende Lücke zwischen dem, was aus wissenschaftlicher Sicht nötig ist, und unserer Klimapolitik wird nicht angegangen. Größere Erfolge beim Klimaschutz könnten Klimapartnerschaften zwischen Industrie- und Schwellenländern bringen, die am Rande der Konferenz vorgestellt wurden. Deutschland, die USA und andere Industrieländer helfen Ägypten, Mexiko, Südafrika und Indonesien bei der Verringerung des CO2-Ausstoßes. Weitere Staaten, darunter Indien und Vietnam, sollen folgen. In vielen Schwellenländern wächst der CO2-Ausstoß nach wie vor, ein wichtiger Grund, warum es im Klimaschutz bisher kaum vorangegangen ist.
Soweit der Bericht von Georg Ehring. Erste Reaktionen gibt es natürlich auch in der Bundesrepublik Deutschland. Unterschiedliche Regierungsmitglieder haben sich geäußert, aber wirklich zufrieden ist eigentlich niemand. Kann man wohl auch nicht. Claudia Plass.
Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck zeigt sich ernüchtert. Eine schwierige Klimakonferenz sei zu Ende gegangen, teilte der Grünen-Politiker mit. Das Ergebnis könne nicht wirklich zufrieden machen. Auch Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen betonte, insgesamt bleibe das Ergebnis der Konferenz hinter dem Notwendigsten zurück. Sie nannte es zugleich einen wichtigen Schritt, dass sich die Staatengemeinschaft darauf geeinigt habe, einen Fonds einzurichten für den Ausgleich von klimabedingten Schäden in den ärmsten und verletzlichsten Ländern. Noch ist die genaue Ausgestaltung offen. Entwicklungsministerin Svenja Schulze betonte, sie werde Wert darauf legen, dass alle einzahlen, die das Klimadesaster mit verursacht hätten. Dazu gehören nach Meinung der SPD-Politikerin neben der EU vor allem die USA und China. Nach Ansicht von Habeck geht es nun darum, konkret daran zu arbeiten, die Erderhitzung zu dämpfen. Im Vordergrund stehe dabei, die Abkehr von Kohle, Öl und Gas voranzutreiben, hieß es.
Soweit der Bericht von Claudia Plass und so viel zu diesem Themenkomplex. Wir kommen zur Bundeswehr. 100 Milliarden Sondervermögen. Es soll alles anders werden und vor allen Dingen alles oder vieles besser. Die Zeitenwende-Rede ist da gewesen und vor allen Dingen gehörte ein Punkt dazu, es sollte Tempo gemacht werden. Wirklich Tempo. Tempo und Bundeswehr gehört eigentlich nicht zusammen, zumindest nicht bei der Beschaffung. Inzwischen zieht der eine oder die andere Bilanz. Und viele sagen, nein, es geht immer noch nicht schnell genug. Wir müssen deutlich Tempo zulegen, wenn wir die Ziele, die wir uns selbst, zumindest die Bundesregierung, gestellt haben, wenn wir diese Ziele erreichen wollen. Frank Capellan.
Schnelle Entscheidungen zur Beschaffung hätte es schon vor dem Sommer gebraucht, insbesondere bei der Munition, und zwar durch die Ministerin. Das beklagt die Verteidigungspolitikerin Sarah Nanni von den Grünen gegenüber der Bild am Sonntag. Wir warten da im Parlament viel zu lange. Ohne die nötigen Vorlagen aus dem Bundesverteidigungsministerium können wir das Geld doch gar nicht ausgeben. Auch der SPD-Abgeordnete Johannes Arlt, selbst Offizier, drückt aufs Tempo. Bei der Bestellung von Standardmunition brauchen wir schnellere Verfahren. Denn tatsächlich reichen die Bestände im Kriegsfall nur für wenige Tage. 20 Milliarden Euro sind notwendig, um die Depots angemessen zu füllen. Doch die Finanzierung läuft anders, als sich das die Wehrbeauftragte des Bundestages vorgestellt hatte.
Ich habe mich auch gewundert, dass die 20 Milliarden Euro nicht hinterlegt sind in dem 100 Milliarden Euro Sondervermögen. Es soll jetzt aus dem laufenden Bundeshaushalt finanziert werden. Ich stelle mir das schwierig vor, ich werde das weiter begleiten.
Hatte Eva Högel gegenüber dem Deutschlandfunk angekündigt. Doch allmählich wird sie ungeduldig. Das Thema wurde über Jahre verschleppt, moniert die Sozialdemokratin im Bildgespräch. Ohne Munition ist alles nichts. Das versteht doch kein Soldat mehr. Noch in dieser Legislaturperiode müssten die Lager komplett gefüllt werden. Immerhin, für den neuen Tarnkappenbomber F-35 wird die Munition gleich mitgekauft. Anders als bei früheren Beschaffungen. Im Dezember soll das Geld für die ersten 35 der amerikanischen Kampfflugzeuge vom Bundestag bewilligt werden. Dass wir bei der Tornado-Nachfolge nicht viel weiter sind, liegt auch an fehlenden politischen Entscheidungen der Vergangenheit, meint Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik gegenüber Deutschlandfunk Kultur.
Hat es über Jahre hinweg gezogenen Prozess gegeben, wo man sich aus politischen Gründen nicht entschieden hat und nicht aus militärischen Gründen nicht entschieden hat. Über Nacht hat der Bundeskanzler entschieden, dass er jetzt ein bestimmtes amerikanisches Flugzeug kaufen will.
Die Kritik, dass das Geld ausgeben für die Bundeswehr seit der Zeitenwende-Rede des Kanzlers Ende Februar nicht schnell genug vorangehe, überrascht im Verteidigungsministerium niemanden. Aus dem Umfeld von Christine Lambrecht heißt es, man habe gar nicht schneller reagieren können, denn schließlich habe der Bundestag das 100 Milliarden Sondervermögen erst im Juli beschlossen. Noch im Dezember aber werde das Tempo deutlich erhöht. Etliche Vorlagen lägen dem Haushaltsausschuss des Bundestages nun zur Freigabe vor. Seitens der Industrie versichert Rüstungslobbyist Hans-Christoph Azpodien, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Verteidigungsindustrie, gegenüber unserem Sender, schnelle Lieferungen seien möglich, vorausgesetzt, es gebe nicht zu viel Sonderwünsche seitens der Politik.
Es gibt schon durchaus Geräte, die von einer Mehrzahl von Kunden gekauft worden sind, die halt eine Bundeswehr auch nutzen könnte, wenn sie nicht so sehr einseitig deutsche Anforderungsvorschriften hätte.
Mehr von der Stange zu kaufen, damit es schneller geht, da steht Verteidigungsministerin Lamprecht im Wort.
Wir werden genau darauf achten, dass wir in Zukunft auch mehr auf Marktverfügbarkeit setzen. Also das, was schon da ist, das werden wir deutlich öfter nutzen.
Doch während es bei der Ausrüstung der Luftwaffe vorangeht, stockt es am Boden umso mehr. Weil es beim Heer an Entscheidungen fehlt, werden 2023 nur etwa 8 von 100 Milliarden Euro ausgegeben werden. Wenn wir da nicht schneller werden, dann schaffen wir das 2%-Ziel nicht, warnt der SPD-Haushaltspolitiker Andreas Schwarz.
Viel Kritik bei der Bundeswehr bei der Beschaffung, das war der Bericht von Frank Capellan. Die Junge Union sitzt zusammen und die Junge Union hat einen neuen Vorsitzenden. Auf der einen Seite geht es um die inhaltliche Ausrichtung des Parteinachwuchses und auf der anderen Seite natürlich auch um das Verhältnis zwischen JU und der Mutterpartei. Das alles wurde diskutiert in den 3 Tagen. Eine Zusammenfassung jetzt von Christoph Keppeler.
Ein Eindruck blieb nach diesem 3-tägigen Deutschlandtag der Jungen Union. Die Union setzt auf Angriff gegen die Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP, etwa beim Thema Ukraine.
Wenn Russland die Waffen niederlegt, ist dieser Krieg sofort beendet. Wenn die Ukraine es tut, gibt es sie nicht mehr und deswegen werden wir alles, und wenn ich sage alles, meine ich auch alles, anders als der Bundeskanzler, dafür tun, dass wir Waffen in die Ukraine liefern,
rief der scheidende JU-Vorsitzende Tilman Kuban. Es gab ein Grußwort von Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew. Und der neue ukrainische Botschafter Oleksiy Makeyev kam live in die Halle zu seinem ersten großen Auftritt seit seinem Amtsantritt.
Es ist eine Riesenveranstaltung. Es ist mir die Ehre, nach Fulda zu kommen. Lieber Tilman.
Minutenlanger stehender Applaus für den Botschafter. Botschaft: Die Union, vor allem die junge Union, unterstützt die Ukraine. Mangelnde Führung dagegen bei der Ampelregierung, meinte der Chef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, CSU.
Aus meinen Gesprächen auf europäischer Ebene, wenn ich auch in der EVP-Familie mit unseren Staats- und Regierungschefs in Kontakt bin, muss ich euch leider auch rückmelden, dass die deutsche Führung, wenn ich so formulieren darf, die deutsche Orientierung, die wir geben müssten, in diesen Wochen massiv gelitten hat.
Auch CDU-Chef Friedrich Merz rief:
Von dieser Führungsbereitschaft in geteilter Verantwortung ist bei diesem Bundeskanzler und bei dieser Bundesregierung nichts, aber auch gar nichts zu sehen.
Botschafter Makeyev selbst nahm es ein wenig anders wahr.
Ich habe aber auch hier eine tolle deutsche Führungskraft gespürt. Innerhalb von diesen 8-9 Monaten ist doch ziemlich viel gemacht worden. Bei eröffneten für mehr als Millionen meiner Landsleute Herzen, bei den Waffenlieferungen, die eine entscheidende Rolle für den Sieg in diesem Krieg spielen.
Aber man brauche weitere Waffen, deutete er an, auch deutsche Leopard, Fuchs und Marderpanzer. Der in Fulda neu gewählte JU-Vorsitzende Johannes Winkel warnte vor einer Deindustrialisierung Deutschlands.
Über die Grünen wundere ich mich ja schon gar nicht mehr. Aber ich frage mich schon, wo ist eigentlich der Industriestolz der SPD? Was ist eigentlich übrig geblieben vom Unternehmergeist der FDP? Ich habe keine Lust, dass vom Industriestandort Europa nur noch ein Tourismusziel für reiche Chinesen übrig bleibt.
Parteichef Merz hatte vorher gewarnt, es dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass die Union den Klimawandel nicht ernst nehme. Der sogenannten letzten Generation, die aus Protest Bilder mit Kartoffelbrei bewirft und bewusst den Verkehr blockiert, hielt der neue JU-Chef Winkel aber entgegen.
Es gibt keine politische Organisation in Deutschland, die der gesellschaftlichen Akzeptanz des Klimaschutzes mehr geschadet hat als die letzte Generation.
Beim Deutschlandtag der Jungen Union gab es keine große Kritik an der Parteiführung, anders als noch vor einem Jahr nach der Wahlniederlage der Unionsparteien.
Soweit Christoph Keppeler. Die Abfolge ist schon auffällig. Der Terroranschlag in Istanbul war kaum passiert. Da hieß es, es waren die Kurden. Und was passiert jetzt? Eine türkische Offensive im Nordirak und auch in Nordsyrien. Man hat versucht, mit den Alliierten zu reden. Niemand wollte mitmachen. Allerdings, es ist Wahlkampf. Überlegen Sie selbst. Karin Sens.
Das türkische Fernsehen zeigt Bilder aus der Einsatzzentrale. Verteidigungsminister Hulusi Akar koordiniert die Luftangriffe. Er erklärt: Wie Sie wissen, wurde die Operation, die seit Mitternacht gegen terroristische Ziele im Nordirak und in Nordsyrien durchgeführt wird, genau geplant und Gott sei Dank erfolgreich durchgeführt. Verstecke der Terroristen, Bunker, Höhlen, Tunnel und Munitionsdepots wurden mit großem Erfolg zerstört. Das gelte auch für das Hauptquartier der Kurdenmiliz YPG. Für die türkische Regierung ist sie der syrische Arm der verbotenen kurdischen PKK in der Türkei. Präsident Recep Tayyip Erdogan gibt den Befehl für die neue Militäroffensive, nachdem er vom G20-Treffen aus Bali zurückgekommen ist, twittert das Präsidialamt. Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu schreibt auf Twitter, es sei Zeit für eine Abrechnung. Und Erdogan-Sprecher Ibrahim Kalın erklärt, die Türkei führe ihre Antiterroroperation im Rahmen des Völkerrechts durch und werde das auch weiter tun, mit oder ohne die Unterstützung ihrer Verbündeten. Ein Seitenhieb in Richtung Westen. Staatsnahe Medien präsentieren den entsprechenden Artikel der Charta der Vereinten Nationen zum Recht auf Selbstverteidigung. Die YPG und auch die PKK streiten ab, für den Terroranschlag vor einer Woche im Zentrum von Istanbul verantwortlich zu sein. Man suche nur nach einem Vorwand für eine neue Offensive in Nordsyrien. Der türkische Präsident hatte die schon länger angekündigt. Der Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in der Türkei, Henrik Meyer, erklärt noch vergangene Woche die Hintergründe, warum es bis vergangene Nacht nicht dazu kommt.
Tatsächlich hat Erdogan mehr oder weniger direkt nachgefragt bei Russland, bei den USA, aber auch beim Iran, ob eine größere Militäroperation im Norden Syriens möglich wäre. Und er ist abgeblitzt, kann man ganz klar sagen. Alle drei haben gesagt, das ist nicht in ihrem Interesse.
Das scheint sich nach dem Istanbuler Anschlag geändert zu haben. AK erklärt am Morgen: Wie immer haben wir nur die Terroristen und die Ziele und Strukturen der Terroristen ins Visier genommen. Wir werden diesen Kampf im In- und Ausland fortsetzen, Tag und Nacht, bis wir unser Land und unsere Nation von dieser Geisel des Terrorismus befreit haben. Ein kurdisches Nachrichtenportal in der Türkei widerspricht. Es gebe mindestens 9 Tote, unter denen auch ein Journalist sein soll. Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte kommen bei den Angriffen mindestens 12 Menschen ums Leben. Von zivilen Opfern schreibt sie nicht. Laut YPG trifft die türkische Armee auch Posten der syrischen Regierung. Das türkische Fernsehen zeigt Karten mit Zielen der neuen Offensive. Sie erstrecken sich über einen Großteil der Grenzgebiete in Syrien und dem Irak. Der türkische Sicherheitsexperte Abdullah A. erklärt dazu: Ich halte das für die umfassendste Operation, die ich bisher verfolgt habe. Vorher richteten sich die Einsätze auf bestimmte Gebiete. Aber jetzt treffen die Angriffe im Irak und auch in Syrien zahlreiche Orte, wo sich die PKK eingenistet hat. Es ist die 5. Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien seit 2016. Kritiker sehen sie im Zusammenhang mit den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr. Erdogan wolle damit von der schlechten wirtschaftlichen Lage und der hohen Inflation von mindestens 80% ablenken. Seine Regierungskoalition liegt laut Umfragen weit unter der erforderlichen Mehrheit.
Soweit Karin Sens. Der amerikanische US-Generalstabschef Mark Milley hat jetzt ungewöhnlich deutlich gesagt, Kriege werden durch Verhandlungen beendet. Ich glaube, das ist ein Fingerzeig in Richtung Ukraine. Zumindest sowas in der Öffentlichkeit zu sagen. Vor Ort scheint man das noch anders zu sehen. Dort werden Raketen hin und her geschossen, unter anderem auch auf das Atomkraftwerk Saporischschja. Helge Rosenkranz.
Mindestens ein Dutzend Granaten sei in dem Gebiet eingeschlagen, auch in Gebäuden zwischen den Reaktorblöcken. Die Anlage sei intakt, so der Betreiber Energoatom. Beide Kriegsparteien machen sich gegenseitig dafür verantwortlich. Russland kontrolliert das AKW seit Anfang März. Die IAEA forderte, die Angriffe müssten sofort aufhören. In vielen Regionen der Ukraine arbeiten Techniker an der Stromversorgung. Am Sonntagmorgen hatte der ukrainische Energieversorger Ukrenergo fast überall 4 Stunden lang den Strom für Reparaturen und zur Entlastung des Netzes abgestellt. Die russische Armee hatte in den vergangenen Wochen gezielt die ukrainische Energieinfrastruktur ins Visier genommen. In einer Videoansprache äußerte sich dazu der ukrainische Präsident Selenskyj. Wie immer habe ich heute Berichte über Sanierungsarbeiten im Energiebereich erhalten. Wir arbeiten im ganzen Land daran, die Situation zu stabilisieren. Die meisten Probleme mit Elektrizität gibt es in Kiew und der Kiewer Region, Odessa und Kharkiv. In den anderen Regionen tun Energiearbeiter alles, um den Menschen ein normales Leben zu ermöglichen. Gleichzeitig betonte das ukrainische Energieministerium, die Lage sei schwierig, aber unter Kontrolle. Für viele Beobachter war es in diesem Zusammenhang auch ein Signal für eine wiederhergestellte Normalität, als am Samstag ein Zug aus Kiew in Cherson eintraf, zum ersten Mal seit etwa 8 Monaten. Die russische Armee hatte die südliche Regionalhauptstadt Cherson vor wenigen Tagen aufgegeben. Im Osten der Ukraine, in der Region Donbass, wurde auch am Wochenende weiter heftig gekämpft, sagte Juri Ignat, der Sprecher des ukrainischen Luftwaffenkommandos. Russland habe sich mit eigenen Truppen aus dem Süden verstärkt und greife vor allem mit Raketen an. Es ist klar, dass der Feind Offensivaktionen sowohl in Richtung Bachmut als auch in Richtung Avdiivka durchführt. Die Zeit wird zeigen, ob es eine breitere Offensive geben kann. Die Reserven, die sie an der Südfront hatten, wurden vertrieben. Der Feind wirft sie offensichtlich in östlicher Richtung. Auch einige Waffen aus Belarus werden dort eingesetzt. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Nach Informationen der amerikanischen Zeitung Washington Post hat Russland ein Abkommen mit dem Iran zur Produktion von Angriffsdrohnen geschlossen. Demnach wolle Russland die Drohnen bald im eigenen Land produzieren. In den vergangenen Wochen hatte Russland mutmaßlich im Iran hergestellte Drohnen für Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur benutzt. Der ukrainische Vize-Verteidigungsminister Havrilov sieht in das ein Ende der Kämpfe nahen. Im Interview mit dem TV-Sender Sky sagte er, der Krieg wird noch einige Zeit dauern, aber ich habe das Gefühl, dass er gegen Ende des Frühlings vorbei ist. Verhandlungen mit Russland, so Havrilov weiter, seien erst möglich, wenn die russische Armee das ukrainische Territorium verlassen habe. Nach ukrainischen Angaben sind in dem Krieg bis heute mehr als 8.300 Zivilisten getötet worden, unter ihnen fast 450 Kinder.
Aus der Ukraine berichtete Helge Rosenkranz. Jetzt haben wir den Blick in die Kommentarspalten von morgen. Volker Barnik, bitte.
Kommentiert wird in den Zeitungen vor allem der Abschluss der Weltklimakonferenz in Ägypten. Die Neue Osnabrücker Zeitung schreibt, als Erfolg wird verkauft, dass es nun einen gemeinsamen Fonds geben soll, um Klimaschäden in ärmeren Ländern auszugleichen. Dabei ist der Plan alles andere als überzeugend. Zu unambitioniert, zu unkonkret. Summen werden nicht genannt, es ist unklar, wer was einzahlt und wer was bekommen soll. Die Mitteldeutsche Zeitung meint, offen trat zutage, dass in einer Welt des Energiehungers und der neuen Blöcke Klimapolitik und Geostrategie untrennbar verbunden sind. Auch deshalb und nicht etwa aus Altruismus trieb Europa die Entschädigungen für arme Länder nach jahrzehntelanger Blockade voran. Die Augsburger Allgemeine betont, der Klimaschädenfonds schüttet die Probleme lediglich mit dem Geld zu und löst sie nicht. Wenn die armen Staaten auf das Ausland blicken, dann sehen sie Verschwendung, Luxus, Egoismus. Was sie nicht sehen, sind Vorbilder für einen sparsamen Einsatz der Ressourcen. Die Rheinische Post vermerkt, Deutschland hat einen Ausstiegsplan, daran ändert auch die aktuelle Energiekrise nicht. Das Problem sind arabische Länder, sind China und Russland. Die Macht, sie zum Umdenken zu zwingen, haben Konsumenten. Weniger fliegen, weniger Fleisch, weniger gedankenlos konsumieren. Das hilft. Und nun zum zweiten großen Thema in den deutschen Zeitungen, der Start der Fußball-WM in Katar heute Abend. Das Magazin Cicero hält fest, man kann die Kritik am Austragungsort, an der korrupten Vergabe durch die FIFA und an der Menschenrechtssituation im Emirat teilen. Doch zur Wahrheit gehört eben auch, diese WM ist kein einmaliger Ausrutscher, sondern eine logische Konsequenz der Kommerzialisierung und Internationalisierung des Profifußballs in den vergangenen Jahren. Die badischen neuesten Nachrichten gehen auf die Pressekonferenz des FIFA-Präsidenten Infantino am Samstag ein. Wenn es noch eines Belegs für den Irrsinn dieser Fußball-Weltmeisterschaft bedurfte, der in vielerlei Hinsicht bemerkenswerte Auftritt von FIFA-Boss Gianni Infantino einen Tag vor dem Turnierstart hat ihn geliefert. Der Schweizer sprengte den Rahmen, hielt einen einstündigen und recht bizarren Monolog, der vor Pathos triefte und tief blicken ließ. Eine unwürdige Inszenierung. Und die Rheinzeitung ergänzt, Infantino merkte gar nicht, wie er die ausgebeuteten und tausendfach zu Tode gekommenen Arbeitsimmigranten und deren Angehörige brüskierte, wie er die Verfolgung Homosexueller verhöhnte, wie er die Kritik am Emirat Katar wegen schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen tatsächlich verglich mit dem Mobbing an seiner Person in jungen Jahren als rothaariger und sommersprossiger Twen. Welchen Grad an Selbstgefälligkeit muss erreicht haben, wer ernsthaft so schräg argumentiert?
Dankeschön, das war der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Hier folgt jetzt gleich der Sport, unter anderem mit einer Fußball-Weltmeisterschaft, die viele politische Schlagzeilen machte, eher politisch als was anderes. Wir halten Sie die Nacht über auf dem Laufenden. Morgen früh ist da mein Kollege Tobias Armbrüster für Sie da, unter anderem 7.15 Uhr Mujib Latif, der Klimaforscher. Mein Name ist Jürgen Zurheide und wie immer wünsche ich Ihnen natürlich eine angenehme Nacht und ich sage bis demnächst.